Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Zur Sache. Das Thema der heutigen Ausgabe heißt, Hetzen ist gut fürs Geschäft. Es geht um die Konstruktion von Feindbildern. Das erleben wir eben durch das klassische Nachrichtengeschäft. Aber es findet vielleicht auch Widerhall in der Bevölkerung oder eben auch nicht. Und die Gäste, mit denen wir das besprechen wollen, kennt man. Einen Riesenapplaus für Matthias Bröckers, Mitgründer der Taz und Autor vieler Bücher. Zum Beispiel, wir sind in jetzt mal immer noch die Guten. Ja, Herr Bröckers, ich freue mich. Sie haben sich ja auch immer wieder mit Hanf beschäftigt, ja, also das ist auch gut fürs Geschäft, jedenfalls fürs geistige Geschäft, sich intensiv auch ganz früh schon mit dem 11. September beschäftigen, und da sind Sie der richtige Mann. Auf Ihrer, von mir aus gesehen, linken Seite steht Paul Schreier. Herr Schreier, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, sind auch Mitautor dieses Buches, wir sind immer noch die Guten, aber Sie schreiben auch für Telepolis und vor allem, Sie haben neulich ein Buch auch bei uns vorgestellt, nämlich Die Angst der Eliten. Schön, dass Sie hier sind, Herr Schreier, hallo. Und ich freue mich ganz besonders auch über Klaus Hartmann, den Vorsitzenden des Deutschen Freidenkerverbandes, weil er wird uns erklären, dass dieses, ja, diese Feindbildkonstruktion und was damit bei uns passiert, das alles hat auch mit dem Datum 89 zu tun, Mauerfall, Jugoslawienkrieg, all das hat damit zu tun, was wir heute eben erleben. Und er hat mir versprochen, er wird in der Sendung stark hessisch sprechen. Herr Hartmann, guten Tag.
Man bemüht sich.
Herr Hartmann, bevor wir loslegen, gleich mal zu Ihnen, weil Sie noch nicht so häufig bei KenFM Gast waren. Der Freidenkerverband, seit wann gibt's den eigentlich und was will der?
Normalerweise brauche ich dazu 20 Minuten, aber ich versuche es etwas einzudampfen. Den Freidenkerverband gibt es seit 1881, in Frankfurt am Main gegründet. Naturwissenschaftler Professor Ludwig Büchner war der erste Vorsitzende, Bruder des Krieg, den Palästen, Friede, den Hütten. Georg Büchner, hessischer Landbote, Herausgeber. Und dort versammelten sich all diejenigen, die enttäuscht waren von der nicht gelungenen deutschen Revolution 1848, diejenigen, die naturwissenschaftlich forschten und auch die Anhänger der Arbeiterbewegung von Marx und Engels. Alles Dissidenten, die sich gegen die Ehe von Thron und Altar, also die Zusammenarbeit von weltlicher und kirchlicher Macht, stemmten. Und Freidenker war damals allenthalben ein völlig klarer Begriff, nämlich man kann entweder religiös glauben oder frei denken. Das war die Antinomie. Nur heute ist die Lage natürlich etwas umgekehrt. Die Kirchen haben kein Monopol mehr auf die Volksverdummung, das machen die Massenmedien. Und von daher müssen wir uns natürlich entsprechend umorientieren und Aufklärung gegen Volksverdummung und damit natürlich insbesondere Medienkritik auf die erste Stelle setzen. Und da wir auch von den Nazis verfolgt, verboten, der Vorsitzende ermordet wurde, ist für uns die Frage Krieg. Nie wieder Faschismus, nie wieder eine Kernidentität, und von daher sind wir ja eigentlich direkt beim Thema, wie die Kriege heute vorbereitet werden.
Nämlich in den Medien. Vielen Dank für dieses Eingangsstatement. Ich komme jetzt mal zu Ihnen, Herr Bröckers, und damit auch zu Ihnen, Herr Schreier. Dieses Buch hier, wir sind immer die Guten. Wo hieß es, wir sind die Guten? Das war ja 20 Wochen auf der Bestsellerliste, ich glaube sogar bei Spiegel oder bei Amazon. Hätten Sie denn beide mit diesem Erfolg gerechnet, und warum denn jetzt eine Neuauflage? Was ist in dieser Neuauflage anders? Ist ja ein bisschen dicker geworden.
Man rechnet... Man kann nicht mit so einem Erfolg rechnen. Der Grund ist, dass das Buch so erfolgreich war. Es ist ja auch mittlerweile in verschiedenen Sprachen, auch in Russisch erschienen. Das hatte, glaube ich, vor allem damit zu tun, dass es zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Sprich so Mitte 2014, als der Ukraine-Konflikt losging und hier ganz viele Menschen, und zwar jenseits aller politischen Einordnung oder Richtung, merken, hier stimmt doch irgendwas nicht. Hier wird irgendwie jetzt der Russe zum neuen Superfeind aufgebaut. In der Ukraine wird ein Putsch demokratisch irgendwie legitimiert, der nicht so richtig demokratisch abgelaufen ist. Und darüber haben dann Paul und ich geschrieben, so ein paar Hintergründe da aufgezeigt. Und das war genau das, was den Leuten in den den Mainstream-Medien gefehlt hat. Und deshalb ist das Buch so erfolgreich geworden, obwohl die großen Zeitungen uns dann als Kreml-Versteher, Putin-Versteher, Russland-Fans und so abgemeiert haben, was wir aber gar nicht waren und sind. Was wir nur nicht verstehen wollten, ist, dass in den Medien jetzt so ein eindeutiges Feindbild, nämlich Russland, hochgezogen wird und gar nicht gezeigt wird, wie der Westen und die EU und auch die NATO an diesem Konflikt in der Ukraine ganz aktiv beteiligt waren. Und weil es zur richtigen Zeit am richtigen Ort dann erschienen ist, wurde das Buch so ein Erfolg. Mhm.
Herr Schreier, Sie haben an diesem aktuellen Buch ja auch wieder mitgeschrieben und zwischendurch noch ein anderes Buch abgeliefert, Die Angst der Eliten, nämlich vor der Demokratie, die wir nicht haben, ja eine lancierte Demokratie. Wir haben es im Vorgespräch schon besprochen, dass die Eliten damit durchkommen, denn wir sehen ja keine Massen auf der Straße, obwohl heute jedem klar ist, dass die, die in den Parlamenten sind, vorausgesucht sind. Dass das so funktioniert, hat es vielleicht auch damit zu tun, dass nicht nur die Eliten Angst vor echter Demokratie haben, sondern auch die Bevölkerung selber?
Das würde ich tatsächlich schon sagen. Also auch wenn ich mich unterhalte im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, sind doch viele Leute, die sagen, na, jetzt direkte Demokratie, ich stelle das ja in meinem aktuellen Buch auch vor, für und wieder die Geschichte der direkten Demokratie. Willst du das wirklich, hältst du das wirklich für eine gute Idee, wenn alle entscheiden? Und dann merke ich doch immer wieder, es gibt da eine ganz große Skepsis, ganz große Sorge, dass man wirklich die Leute selbst entscheiden lässt. Und das war für mich auch der Auslöser, mich damit zu befassen, weil das ja ein unglaublicher Widerspruch ist zum Begriff der Demokratie. Mhm. Einerseits zu sagen, wir wollen die Demokratie schützen, bewahren, entwickeln und zum anderen zu sagen, aber alle Leute abstimmen lassen, das dann doch nicht, das ist ja ein totaler Widerspruch.
Woher kommt denn das Misstrauen der Bevölkerung gegen sich selbst?
Das ist eine große Frage, woher das kommt. Also das ist sicher nicht von gestern auf heute gewachsen, sondern das ist über Jahrzehnte hat sich das entwickelt, glaube ich.
Hat das vielleicht auch damit zu tun, dass, ich höre es oft in linken Kreisen, dass man sagt, ja, als das Volk mit abstimmen konnte, im Nationalsozialismus sagen die, dann, da ist das Volk an die Macht gekommen. Da siehst du, was dabei rüberkommt?
Ja, das ist ein häufiges Argument, also dass das sozusagen zum Aufstieg der Nazis beigetragen hat. Denn in der Weimarer Republik gab es ja direkte Demokratie. Also ich habe versucht, das nachzuweisen anhand von guten Forschungen, dass das wirklich ein Irrglaube ist, dass das wirklich andere Zusammenhänge waren in den 30er Jahren. Mhm.
Können Sie mal erklären für alle, die es nicht wissen oder das Gespräch, was wir diesbezüglich schon geführt haben, nicht gesehen haben, direkte Demokratie als Forderung ist jetzt keine neue Geschichte, sondern es kommt schon aus der Weimarer Republik und erstaunlicherweise war das vor der Gründung der Bundesrepublik in vielen Parlamenten als klare Forderung stand es mit drin. Warum ist es nicht durchgekommen?
Ja, das war die Zeit, als der Kalte Krieg begann und der Kalte Krieg organisiert wurde, 1948. Und alles, was vorher war, vor 1948, gab es eine große Mehrheit für direkte Demokratie in Deutschland, auch nach dem Krieg. Über die Parteigrenzen hinweg, also es ging von den konservativen Bayern-Partei, ganz konservative, bis zu den Liberalen, bis zur SPD. Und dann, als der Kalte Krieg aufkam, war es so, dass, um das nur ganz kurz als kleine Fußnote vielleicht, in der Ostzone wurde mit Volksabstimmung vergesellschaftet, also verstaatlicht. In dem Fall. Und da gab es eine große Angst in der Westzone, dass solche Volksabstimmungen eben auch im Westteil stattfinden können, wo es um Eigentum geht, wo es um Enteignungen geht. Und das war ein wichtiger Hintergrund dafür, dass man eine ganz große Skepsis hatte vor Volksabstimmungen und die sich seither eben gehalten hat.
Welche Rolle spielte der damalige Wunsch und auch schon die Bereitschaft Russlands, eine Wiedervereinigung zuzulassen, also schon 1953, spielte das auch eine Rolle?
Das war dann ein bisschen später, aber das ist natürlich diese ganze Gemengelage, Kalter Krieg, Einflusszonen. Wer hat hier das Sagen in Deutschland? Welche Mächte ringen miteinander? Und da ist natürlich Deutschland auch ein Sonderfall. Also in der Schweiz hatten die solche Probleme ja nicht und die Schweiz hat ja eine große Tradition der direkten Demokratie. Gut, ist vielleicht ein anderes Thema. Aber wie gesagt, der Kalte Krieg war der Hintergrund, vor dem diese Skepsis sich entwickelt hat und vor dem diese Skepsis auch, ich sag mal, propagiert wurde tatsächlich. Mhm. Auch.
Wenn Sie vom Kalten Krieg sprechen, damals hat es das ja wirklich noch gegeben, wenn ich mit meinem Großvater gesprochen habe, der in Russland gekämpft hat, dass man eben Angst hatte vor dem Iwan, sage ich jetzt mal ganz bösartig. Herr Bröckers, welche Rolle spielt denn die Herstellung von Angst heute noch? Ich meine, wir leben doch in einer freidenkenden, aufgeklärten Gesellschaft oder funktioniert das immer noch, den Leuten Angst einzujagen?
Das funktioniert natürlich laufend und man braucht nur jeden Tag die Tagesschau oder Nachrichten anzugucken. Es existiert eine Kirche der Angst, die uns jeden Tag von der Kanzel runter Angst macht. Mhm. Und ich glaube, da steckt System dahinter, weil wenn die Schäfchen keine Angst haben, dann macht die Herde, was sie will. Und von daher ist das ein notwendiges Werkzeug oder Tool der Herrschenden oder Regierenden, ihre Wähler oder Schäfchen sozusagen in Angst zu halten. Weil wenn die keine haben und anfangen selbst zu denken und sagen, ach, ich mache jetzt mal was ganz anderes. Nein, die müssen sozusagen formiert bleiben und dazu dienen diese ständigen Feindbilder. Und es ist ja erstaunlich, wie wir es geschafft haben, jetzt hier oder wie weit wir gekommen sind. Ich habe gerade unlängst noch mal mir eine Dokumentation angeguckt von der Wende, also wo hier in Deutschland Gorbi, also wo russische Präsidenten umarmt wurden und Preise über Preise über Preise bekommen haben. Und heute haben wir eher das genaue Gegenteil, was nicht daran liegt, dass Putin jetzt tatsächlich der neue Stalin oder so ein ganz schlimmer Finger ist, aber er ist dazu gemacht worden. Also wenn man heute, wie wir das in dem Buch ironisch im Untertitel gesagt haben, Ansichten eines Putin-Verstehers, ja, das ist ja sozusagen, damit kickst du dich ja raus. Putin darf man nicht verstehen. Putin muss man schlimm finden, böse finden und alles bis hin zum schlechten Wetter wird ja irgendwie auf Sibirien die Russenpeitsche, heißt es dann, wenn es mal mehr als minus 5 Grad wird. Das ist völlig grotesk und ich habe manchmal das Gefühl, in Amerika ist es ja genauso, mit Russiagate kommen wir vielleicht auch noch zu heute, dass wir sozusagen 40, 50 Jahre lang im Kalten Krieg so konditioniert worden sind. Ich bin Jahrgang 54 den Kalten Krieg sozusagen mit der Muttermilch gekriegt, dass das so einfach ist, dieses alte Feindbild wieder zu reaktivieren. Das ist ja in USA, ist es ja fast schon wieder so, wie während der McCarthy-Ära, als man unter jedem Bett irgendwie einen Kommunisten befürchtete. Dass das so funktioniert, ist sehr erstaunlich. Wobei, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, die Leute kaufen es, glaube ich, nicht mehr richtig ab. Mhm. Wir haben, 95% aller Deutschen sagen in der letzten Umfrage, wir sollen mit Russland irgendwie ein freundschaftliches, vernünftiges Verhältnis haben. Also die Bevölkerung will keine Feindschaft und glaubt das, glaube ich, auch nicht, dass Putin jetzt morgen mit der Kalaschnikow hier uns erobern will. Aber die Medien und die Eliten produzieren es einen Tag nach dem anderen.
Herr Hartmann, können Sie mir das erklären, obwohl die Massenmedien ja mit dem Budget, was Sie haben, rund um die diese Propaganda machen und auch den Meinungskorridor verengen. Es gibt ja den Mainstream im Mainstream, also die sogenannte Lückenpresse, nenne ich das mal. Glauben Sie, dass das noch funktioniert? Oder anders gefragt, wie kann es sein, dass obwohl da rund um die Uhr eben diese Propaganda, nenne ich sie mal, betrieben wird, trotzdem 94% der Deutschen sagen, sie wollen ein gutes Verhältnis zu Russland und 79 halten die USA für den größten Bedroher des Weltfriedens. Wie geht das?
Wenn ich über den Einfluss der Medien reden will, dann sage ich, an manchen Punkten gelingt es ihnen, an manchen Punkten nicht. Ein Punkt, an dem es ihnen gelingt, ist die Vorstellung, die sich immer weiter verbreitende Vorstellung, dass es die Massen in der Weimarer Republik gewesen wären, die Hitler an die Macht gebracht hätten. Dabei ist seine Partei seit 1923 von Industriellen finanziert worden. Sie hatte auch in Wahlen nie die Mehrheit. Und Hitler ist trotzdem zum Reichskanzler ernannt worden aufgrund des Drucks von Industrieverbänden. Und eine weitere Geschichte, die die Medien erfolgreich verdrängen, ist, dass es die Volksabstimmung zur Sozialisierung der Großbetriebe, der Grundindustrie nur im Osten gegeben hätte, aber es gab es auch in Hessen und in Nordrhein-Westfalen. Und dort gab es ebenfalls satte Mehrheiten von über 2/3 oder 75% für die Verstaatlichung. Wurde natürlich auf Druck der Westmächte nicht durchgeführt. Das ist aus dem Gedächtnis genauso verschwunden wie der schöne Satz eines Parteiprogramms: Der Kapitalismus ist den Lebensinteressen des deutschen Volkes nicht gerecht geworden. Das war das erste Parteiprogramm der CDU, das Ahlener Programm. Das ist verschwunden. Und was der Putin falsch macht und wer der Putin eigentlich hätte sein sollen, sein größter Fehler ist, er ist natürlich nicht Stalin oder sonst wer, er ist aber insbesondere kein neuer Jelzin. ein Jelzin, mit dem hätten wir, naja, möglicherweise natürlich Wodka-Orgien, aber wir hätten die Verhältnisse, wie sie in Russland nach 1990 waren.
Also dass Oligarchen sich selber bedienen können.
Ja, ja, CIA geht ein und aus, die Wirtschaftsberater machen im Kreml die Verschleuderung des Volkseigentums, ein völliger Ausverkauf findet statt aller Reichtümer des Landes, die Lebenserwartung geht infolgedessen um über 10 Jahre zurück. Unter Putin ist sie jetzt leider wieder um 11 Jahre gestiegen. So, das sind die Fehler, die Putin macht. Das sind allerdings keine Gründe, die die Bevölkerung hier, die man erstens hier erzählen kann in dieser Offenheit und zweitens sind es auch Dinge, die niemand überzeugen, dass Russland nun böse oder Feind sei. Mhm. Und da können die Medien noch so viel das strafrechtlich bewährte Wort der Annexion der Krim gebrauchen, was ja in der Tat schon ein strafrechtliches Delikt ist, das Wort Annexion zu sagen, weil es eine Unterstellung einer Straftat ist, die zum Krieg befähigt. Deshalb wird das ja auch warm gehalten, das Wort der Annexion. Und dass wir Frieden mit Russland brauchen, ist eine Grundüberzeugung in der Bevölkerung, die offensichtlich jahrzehntelanges mediales Trommelfeuer unbeschadet überstanden hat. Grundsätzlich sind immer über 60, manchmal 70, manchmal 80% in allen möglichen Umfragen gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr, gegen eine härtere Gangart mit Russland. Beim NTV Fernsehsender gab es sogar 2014 eine Umfrage: Haben Sie Verständnis für Putins Kurs? Und es haben über 15.000 telefonisch abgestimmt und über 87% haben dort Ja gesagt. Mhm. Also da sieht man fürchterlich diese Erfolgsquote der Massenmedien, die im NATO-Auftrag über entsprechende Agenturen wie die Atlantikbrücke und ähnliche, alle miteinander verbunden sind und weswegen wir uns nicht wundern müssen, dass die Pluralität eben nicht stattfindet, sondern es klingt, als hätten wir noch einen Einheitssender oder Volksempfänger, hieß es bei Hitler. Und unter dem Mantel der Pluralität haben wir genau diese verdammte Eintönigkeit, die nur auf NATO-Kurs geht.
Lassen Sie uns an dieser Stelle mal über das wichtigste Tool sprechen, was eingesetzt wird. Das ist ja die Sprache. Herr Schreier, wie wichtig sind, wenn man jemanden darstellt, Begrifflichkeiten, die man immer wieder wiederholt? Können die einen Menschen dahingehend so darstellen, dass derjenige, der das aufnimmt, gar nicht mehr darüber hinausdenken kann? Also wirken diese Frames, wie es ja heißt?
Das denke ich schon. Ich glaube, die Sprache hat ja hier die Kernfunktion, und Begriffe zu besetzen mit bestimmten Bedeutungen ist ja die Voraussetzung überhaupt für jede Art von Debatte. Und das beobachten wir ja auch. Und wir haben es im Buch auch thematisiert, wie mit Sprache gearbeitet wird. Und was mich überrascht hat, was ich jetzt erst vor 1-2 Jahren eher zufällig mitbekommen habe, dass es bei der ARD-Tagesschau-Nachrichtenredaktion tatsächlich Sprachregelungen gibt. Das merkt man ja eigentlich, wenn man sie einfach nur schaut. Aber die gibt es tatsächlich schriftlich. Also es gibt für bestimmte Begrifflichkeiten, bestimmte Gruppen, jetzt was weiß ich, Hamas und so weiter, gibt es für diese politischen Akteure, gibt es Begrifflichkeiten. Und das hat der Kai Gnifke, der Chefredakteur der ARD-Tagesschau und Tagesthemen, mal nebenbei in einem Gespräch mal nebenbei fallen lassen. Ich wusste davon nichts und habe ihn dann gefragt, ob man das mal transparent machen könnte, wo das dokumentiert ist, ob man das mal einsehen kann. Und da wurde dann geblockt, wo gesagt, nein, das ist jetzt nur für den internen Gebrauch. Natürlich gibt es das und damit wird Politik gemacht mit diesen Sprachregelungen, weil man immer wieder eingebläut bekommt, radikal-islamische, Hamas und so weiter, mal als ein Beispiel. Ja, unabhängig davon, wie man dazu jetzt steht. Ja. Aber es wird eine Wertung transportiert.
Also eine Regierung ist entweder eine gewählte Regierung oder eben ein Regime, ein schlechter.
Wann das wechselt.
Ja. Und das Problem ist eben, dass damit eine Wertung transportiert wird. Und es gehört natürlich nicht in die Nachrichten. Mhm. Eine so offen platzierte Wertung. Und das ist aber der Alltag bei uns. Mhm.
Herr Bröckers, dass Sie an diesem Buch erneut mitgewirkt haben, hat ja seinen Anfang genommen mit Ihrem etwas älteren und inzwischen verstorbenen Onkel, der, obwohl er ein langer Fan der Tagesschau war, plötzlich zu Ihnen gesagt hat, dass er jetzt ins Internet geht.
Genau. Also, und da habe ich mich so gewundert.
Dass, wie alt war der denn, als er das
ja, wollte? Ja, 90. Und das alte, konservativ gestrickte Menschen der Tagesschau nicht mehr glauben. Das war so mit der Auslöser, dass ich dachte, da muss man jetzt mal was machen. Ja? Dass man eben, dass das ganz normale, gut bürgerliche Menschen das spüren, dass da irgendwie sie durch die Nachrichten-Tagesschau, die sonst so wie das Wort des Pfarrers von der Kanzel unhinterfragbar war, dass das manipuliert, dass sie manipuliert werden und deshalb ins Netz gehen. Und deshalb habe ich dann gedacht, jetzt müssen wir dazu mal was schreiben. Und dass wir dann als Untertitel Ansichten eines Putin-Verstehers gewählt haben, das war natürlich eine ja, ironische und provokative Wendung, weil dieses Wort Russland-Versteher, Putin-Versteher hier ja mehr oder weniger denunziativ, diffamatorisch, man durfte nicht verstehen. Ja, wenn man aber nicht mehr verstehen darf, was darf man dann? Dann darf man nur noch glauben. Ja, also wenn mir nicht erlaubt wird, die Motive eines anderen zu verstehen.
Was nicht heißt, dass ich sie befürworte.
Das heißt ja nicht, dass ich ihn verehre. Ja, also Versteher und Verehrer ist doch ein großer Unterschied. Ja. Ja. Und wir haben in dem Buch eben auch Punkte aufgezählt und Hintergründe aufgezeigt, die uns verständlich, also die Haltung und die Politik, die Russland gemacht hat, dass sie zum Beispiel diese Sezession der Krim, wie man ja eben auch sagen kann, ja, weil 85% der Bevölkerung wollten raus, aus dem Staatsverband mit der Ukraine. Völkerrechtlich hätten sie erstmal ihre Regierung in Kiew fragen müssen. Die Regierung war gerade weggeputscht worden und die da jetzt amtierende war auch nicht legal, obwohl wir sie anerkannt haben, also der ganze Westen.
Und man muss hier die Reihenfolge beachten. Erst der Putsch, dann die Sezession.
Genau. Ja. Ja, dass man nicht verstehen kann, also wir konnten sehr wohl dann verstehen, dass zum Beispiel Russland, Putin hatte ja mit Jaroschenko, also mit dem vorherigen ukrainischen Präsidenten kurz zuvor, halbes Jahr vorher, noch einen Vertrag gemacht über die Pacht von Sebastopol, 21 Kilometer Terrain, wo die Russen auch ihre Truppen stationieren durften. Das ist der südlichste Hafen der russischen Flotte und den wollten die Russen weiterbehalten und sie hatten einen Vertrag gemacht mit dem Präsidenten. Die dann rankommenden rechtsradikalen Kräfte haben gesagt, dieser Vertrag ist ungültig, wir marschieren jetzt auf die Krim und die NATO war natürlich scharf drauf, diesen Hafen, mit dem man das Schwarze Meer kontrolliert, dann auch unter Kontrolle zu kriegen und dass das Russland never ever zulassen kann.
Ich glaube, auch die jeder. Vereinigten Staaten hätten nicht zugelassen, wenn plötzlich die Chinesen sich in Mexiko einen riesigen Stützpunkt an der Grenze errichtet hätten.
Ja, genau. Mhm. Wenn die Chinesen oder Russen sich in Mexiko irgendwie einen Militärhafen sichern und sagen, der ist jetzt uns und wir stationieren jetzt hier unsere Flotte. Also das ist völlig klar, dass das nicht so laufen konnte. Deshalb konnte man Russland verstehen. Mhm. Und in der Ostukraine ist es ja was Ähnliches gewesen. Also da ist es ja nicht so gewesen, dass die Leute dort zu Russland rüber wollten, sondern dass die Leute dort diese herbeigeputschte Regierung nicht akzeptiert haben. Wir haben das im Buch verglichen und da wurden wir dann auch schwer kritisiert in, weiß nicht mehr, FAZ oder in irgendeiner Zeitung. Da haben wir gesagt, stellen wir uns mal in Deutschland vor, es gibt einen Putsch in Berlin und rechtsradikale Parteien, NPD oder sonst wie, kommen hier dadurch mit an die Regierung und die Bevölkerung in NRW akzeptiert jetzt diese Regierung nicht und besetzt ihre Rathäuser und sagt, wir machen nicht. Und Berlin schickt Panzer und bombardiert jetzt Köln oder Düsseldorf. Mhm. Das ist ungefähr so die Situation gewesen in der Ostukraine. Mhm. Und Ja, bei uns wurde das hier so dargestellt, als ob der aggressive Russe sich zum einen die Krim schnappt und dann will er jetzt auch noch den Osten der Ukraine und am liebsten die ganze. Ja. Es wird so getan, als hätte Russland irgendwie Landmangel. Das ist das größte Land der Erde. Putin muss 9000 Kilometer fliegen von einem Ende zum anderen seiner, als ob es ihm jetzt ankäme, da noch ein paar Meter Ukraine sich zu krallen. Nein, deswegen war die Situation für uns, also für uns Autoren, wir haben verstanden, wie die Russen sich da verhalten haben. Das heißt jetzt nicht, dass man in jedem Punkt das akzeptiert, dass man in jedem Punkt gar mit Putin einverstanden sein muss. Das heißt aber, dass man ein Stück versteht die Gegenseite. Und bei uns in den Medien wurde ja nur sozusagen, dass der Russe ist der Feind und wir sind die Guten. Obwohl, und deshalb sind wir immer noch die Guten, wir ja auch nach 5 Jahren diesen Putsch nicht aufgeklärt haben. Obwohl klar ist, wer auf dem Maidan geschossen hat.
Es waren ja Kräfte von außerhalb, das wurde ja auch zugegeben im italienischen Fernsehen, denn beide Seiten wurden ja mit identischen Kugeln erschossen. Es wurde ja später auch von Chirurgen bestätigt. Trotzdem konnte man, weil sie die FAZ genannt haben, lesen, der Präsident, der dann erkannt hat, dass er gehen muss, weil er ist der Nächste. Da wurde in der FAZ geschrieben, Janukowitsch ist nicht gewaltsam aus dem Amt getrieben worden, er ist von sich aus geflohen. Warum? Das ist unklar. Also man kann ja auch durch Umdeutung oder Weglassen vom Subtext fälschen. Herr Schreier, in dem Buch geht es auch, weil inzwischen ist ja einiges passiert, geht es ja auch darum, dass wir inzwischen einen Novichok-Anschlag, nenne ich den jetzt mal, hatte. Da gab es zwar keine Toten, obwohl es hochgiftig war. Und wir haben auch zwischendurch auch Russiangate, also dass Putin direkt die amerikanische Wahl gehackt hat. Da wird ja permanent nachgelegt. Wann hört das auf?
Tja, das ist eine Spirale, die sich immer drehen muss. Ich will noch ganz, ganz kurz was sagen zu der Maidan-Geschichte, weil wir das eben kurz angerissen haben. Man muss sich immer wieder klar machen, dass dieses Ereignis bis heute nicht aufgeklärt ist. Also wer auf den Maidan geschossen hat, ist bis heute nicht geklärt. Es gibt inzwischen in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Indizien, die relativ schlüssig darauf hindeuten, dass es eine dritte Partei gewesen ist. Also weder die Maidan-Aktivisten noch die Janukowitsch-Regierung, sondern eine dritte Partei. Da gibt es inzwischen sehr konkrete Augenzeugen, sehr konkrete Leute, die sich ans Fernsehen gewendet haben. Italienischer Beitrag, meinten Sie gerade. Und das ist nur eben das Verrückte, dass diesen Dingen nicht nachgegangen wird. Also ich habe auch wiederum bei der Tagesschau-Redaktion mehrfach nachgefragt, als solche Meldungen kamen, wann wird darüber mal berichtet? Und dann kam so die Auskunft, ja, wir prüfen das noch, sehr interessant, können noch nicht sagen, wann der Recherchestand uns ermöglicht dazu, was zu. Also es wird einfach nicht gebracht.
Obwohl es auch Sendungen gibt, wie zum Beispiel, glaube ich, im Monitor, da wurde darauf
hingewiesen. Es gab mal 2014 einmal eine ganz unabhängige, vernünftige Recherche von ARD Monitor und seitdem nichts mehr. Und warum ist das so? Das ist so, weil das ein Schlüsselereignis ist. Wenn bei diesem Maidan-Schützenfall herauskäme, dass es eine dritte Partei gewesen ist, mutmaßlich mit Unterstützung der Amerikaner, dann stellt sich die ganze Ukraine-Russland-Affäre in einem ganz anderen Licht dar. Dann sieht das ganze Ding völlig anders aus. Und deshalb wird da so ein Riesenbogen drum gemacht. Mhm. Und das muss man sich immer wieder klar machen, dass das wirklich ein ungeklärtes Ereignis ist bis heute, was ein Unding ist, weil das die Ursache ist, der Auslöser von dem ganzen Konflikt. Ja.
Herr Schreier, was ich hier sagen möchte, ist, wenn man sich auf der Landkarte anguckt, wie groß die Ukraine ist, ja ein riesig großer Flächenstaat. Und wenn man die Ukraine in das NATO-Bündnis hineinnimmt, dockt man direkt an die russische Grenze an. Und das war ja auch damals, 97 kam das Buch raus, eine Empfehlung. Ja, ich sage jetzt mal eine von Brzezinski, Amerika, die einzige Weltmacht. Ja. Das möge man bitte tun, denn dann könne man Russland vom Rest Europas, Eurasiens isolieren. Ja. So etwas hat es im Vorfeld auch schon mal gegeben, da möchte ich zu Ihnen kommen, Herr Hartmann, nämlich der Jugoslawienkrieg. Das war ja auch der Jugoslawien war ja ein Staat während des Kalten Krieges, der weder noch war, also der beidseitig war. Und als dann eben die Möglichkeit bestand, dieses Land zu zerschlagen, brauchte man auch ein Feindbild. Der damalige Putin war eben Milosevic, der Wiedergänger Hitler, das macht man ja immer wieder. Und Sie waren damals auch bei Wahlen, glaube ich, auf dem Kontinent und haben sich das angeschaut. Erkennen Sie hier Muster?
Ja, die sind eigentlich unverkennbar. Ich hatte 1999 bei diversen Protesten gegen die NATO-Aggression gegen Jugoslawien, die sich ja am nächsten 24. März zum 20. Mal jährt, gab es vereinzelte Demonstrationen, Kundgebungen auch in Deutschland. Und ich habe immer darauf hingewiesen, diese Aggression gegen Jugoslawien wird der Türöffnerkrieg sein für die Nächsten, die kommen werden. Und sie kamen ja auch in heftiger Folge mit Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, wenn man von Georgien, Libanon, die Zerlegung des Sudans mal absieht. Und insofern war diese Feindbildproduktion nach 1990 eigentlich schon beginnend. Nachdem die Sowjetunion abgetreten war, hatte der Westen freie Hand, dachte er sich, auf dem Balkan, und alle Länder, die nicht gehorsam sind, müssen entweder zerlegt oder auseinandergenommen oder wie auch immer flachgelegt werden. Und insofern hat man die Stellvertreterkriege in Kroatien und Slowenien, dann in Bosnien-Herzegowina gepusht, finanziert. Die alten, angeblich abgerüsteten NVA-Panzer wurden sehr schlampig umgespritzt und in Kroatien in Einsatz gebracht. Und die von den Ustascha-Faschisten Kroatiens nach der Befreiung vom Faschismus 1944 in Sicherheit gebrachten Goldschätze hat man dem Vatikan damals in Verwahrung gegeben. Und der hat sie jetzt pünktlich zur Staatfinanzierung des Separatstaats Kroatien wieder rausgerückt. Mhm. Das alles war nicht genug, weil Serbien war als letzter und engster Verbündeter Russlands immer noch ein Störfaktor. Und wir kennen aus der Geschichte Sätze wie: Das feindliche serbische Kastell darf im europäischen Schützengrabensystem nicht geduldet werden. Das ist ein Zitat von eines Mitteleuropa-Ideologen von vor dem Ersten Weltkrieg. Von daher war die neue Normalität Deutschlands, dass Kohl jetzt etwas vollendet, woran Hitler gescheitert sei. So hatte sich Edmund Stoiber im Fürstenfeldbrucker Anzeiger geäußert. Und insofern musste der unbotmäßige Milosevic natürlich weggeräumt werden, bombardiert werden, weil er hat folgende Straftat begangen. Er hat Geld vom Internationalen Währungsfonds genommen und die Auflagen, nämlich die Sozialsysteme platt zu machen im Land, nicht erfüllt, sondern er hat davon Lehrer und Krankenschwestern und Ärzte bezahlt. Mhm. Und das war natürlich gegen die Auflagen und mit der Ideologie Ende der Geschichte von Francis Fukuyama verkündet seinerzeit. Und es darf nur noch ein einziges System, ein allein selig machendes System auf der Welt geben, nämlich den neoliberalen Kapitalismus in USA-Zuschnitt. Dem hat er widerstanden. Von daher musste der weg. Von daher hat man Vorwände für die Bombardierung Belgrads erfunden. Scharping, man erinnert sich, vom serbischen Fötengrill fantasiert hat oder von einem KZ in Pristina und Bilder, die OSZE-Beobachter gemacht haben, die hat er missbraucht, nach Angaben der Fotografen selbst, missbraucht, um da ein Massaker zu suggerieren. Eine Menge von entsprechenden Vorwänden. Die Bombardierung führte nicht dazu, dass das Regime stürzte. Von daher kam dann Softpower zum Einsatz, nämlich von Soros finanzierte Trupps, die hießen dort Otpor oder CESID als angeblich alternative Wahlbeobachter. Und die haben dann im Jahr 2000 diesen Staatsstreich vorbereitet. Ich war mit einer Reihe von anderen Menschen aus Deutschland auch Wahlbeobachter bei der besagten Wahl, die im ersten Wahlgang kein Ergebnis brachte, weil niemand die absolute Mehrheit hatte, aber behauptet wurde, der Gegenkandidat von Milosevic, der auch mehr Stimmen hatte, der hätte die Wahl schon im ersten Wahlgang gewonnen. Aber nach dem Sturm auf das Parlament, man weiß es ja aus Deutschland vom Reichstagsbrand, das ist immer ein Fanal für die herannahende Demokratie, wenn das Parlament brennt, wurde das dann in wurde das in Belgrad auch in Flammen gesetzt. Dabei verbrannten die Stimmzettel und die Nachzählung war dann etwas schwierig, also nicht möglich. Mhm. So, und damit hat man den letzten, ja, Verbündeten von Russland dort beseitigt und sofort begonnen, das eigentliche Ziel in Kosovo umzusetzen, nämlich das größte Militärcamp der USA zu bauen.
Bonn-Stil.
Camp Bonn-Stil, das größte seit dem Vietnamkrieg, das die USA außerhalb gebaut hatten. Und damit ging es dann mit der folgenden NATO-Erweiterung Schlag auf Schlag.
Also was Sie hier gerade andeuten, war ja auch für Deutschland insofern eine Zäsur und hat zu einer vollkommenen politischen Verwirrung an der Heimatfront, nenne ich sie mal, geführt, weil dieser Krieg ja von Rot-Grün eingetütet wurde. Das war ja Joschka Fischer und der damalige Herr Schröder, der gesagt hat, wir führen keinen Krieg, wir sind aber trotzdem in der Lage, den Krieg mit friedlichen Mitteln, den Frieden herbeizubomben. So ähnlich hat er sich ausgedrückt. Also ich glaube, bis heute ist das so, dass es bei Rot-Grün insofern nachgewirkt hat, dass man das ja inzwischen verdrängt. Aber die Stoßrichtung, die Sie gerade gesagt haben, wird klar. Man greift eben nach dem größten Land der Welt. Nicht große Bevölkerung ist da. Ich glaube, 150 Millionen Menschen leben auf diesem Kontinent. Mhm. Aber es ist eben so groß und reich an Bodenschätzen. Diese Agenda, die gebraucht wird, um nach diesem Land zu greifen, um es an einige wenige zu verteilen, diese Agenda wird ja ständig angefüttert. Ich möchte auf Russiangate kommen. Angeblich nach langen Recherchen haben ja 13 Russen, ja, also 13 Russen mit $60.000 Putin ins Amt gebombt.
Ja, ich habe es genannt, Putins Koch und die wilde 13.
Genau. Ja. Trump ins Amt gebracht. Genau.
Ja, weil das ist diese ganze Russiagate-Geschichte ist grotesk auf eine Weise, aber ich bin da auch mit amerikanischen Freunden und Kollegen immer wieder im Austausch. Ich kann die glauben, dass zum Teil selber, obwohl sie doch aufgeklärte Menschen sind, es ist wirklich verrückt. Und wenn man sich dann mal, und wir haben es ja jetzt dann mit einem Kapitel im Buch, dann einfach zeigen wir nochmal, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Ja, der Grund war natürlich die völlig unvorhergesehene Wahl von Trump. Das war ja mehr oder weniger ein Betriebsunfall. Da hat niemand mit gerechnet. Hillary Clinton hat fast das Doppelte an Wahlkampfmunition gehabt, 1,5 Milliarden Dollar. Trump hatte nur 800.000.
Millionen.
Und 800 Millionen, ja. Trotzdem wird jetzt dieser Trump gewählt und kaum war das irgendwie klar, dass Clinton verliert, da kommt diese Geschichte jetzt
mit der Hilfe von außen.
Mit Russiagate ins Rollen, dass also die Russen das waren. Dass sich das Ganze jetzt schon 2 Jahre hält, dass dieser Sonderermittler Müller, damals früher FBI-Chef zu Zeiten von 9-11, deshalb, da kann man in meinen alten Büchern lesen, dass der Mensch alles andere als vertrauenswürdig ist. Aber nehmen wir mal an, jetzt wäre er's. Der hat jetzt 2 Jahre ermittelt. Mit einem riesigen Budget, ja, Sonderermittler. Es sind irgendwie, ich glaube, 14 Leute mittlerweile mal so angeklagt oder vorgeladen und auch zum Teil verurteilt aus dem erweiterten Kreis des Trump-Teams, aber kein einziger im Zusammenhang irgendwas mit Russland. Also die New York Times hat dann unlängst noch mal einen riesenlangen, seitenlangen Artikel gebracht, wo dann irgendwie steht über die ganze Collusion, also die ganze Verschwörung, dass Putin den Trump da auf den Thron gebracht hat und dann irgendwie im letzten Absatz so kleinlaut, bisher sind keine Beweise aufgetaucht, dass Trump irgendwie Geld gekriegt hat oder sich irgendwie mit Putin abgesprochen. Also trotzdem wird diese Story permanent weitergekocht und es ist grotesk, weil ich sag meinen amerikanischen Freunden auch immer, ich sag du, der Trump ist alles, was ihr glaubt. Ja, oder der ist bescheuert und krank im Kopf und sexistisch, rassistisch und Gott weiß alles was.
Und euer Präsident?
Nur eins ist er garantiert nicht, ein russischer Agent.
Ja.
Aber sie fahren weiter auf dieser Schiene. Mhm. Und ich bin mir mittlerweile sicher, wenn das so weitergeht, wenn die Demokratische Partei nicht anfängt, Politik zu machen und die Politik von Trump kritisiert. Jetzt, wo er da in Venezuela gerne einmarschieren will, da haben die Demokraten ja auch auf einmal gar gar nichts mehr gegen Trump. Ja? Sonst wird wirklich alles kritisiert, was der Kerl macht. Aber wo er jetzt sagt, hier, da müssen wir mal jetzt wieder einen kleinen Regime-Change machen, da sind sie alle wieder voll mit im Boot.
Aber wenn man sich jetzt konsequent zu Ende denkt, dann ist dieser Regime-Change ja praktisch von Putin geplant, weil das ist ja seine Marionette.
Ja, vor allen Dingen ist das jetzt völlig schizophren, weil der Maduro in Venezuela wird ja von Putin auch unterstützt. Mhm. Trump wird jetzt auch von Putin unterstützt, nach Glauben der US-Demokraten. Die wissen jetzt gar nicht, zu wem sollen wir denn jetzt halten? Die Putin-Marionette Trump, die jetzt Venezuela erobern will am liebsten, oder die Putin-Marionette Maduro, der da Präsident ist?
Also Herr Volker, lassen Sie uns mal auf etwas kommen, was ich so absurd finde und wo es schwierig wird mit Leuten, die nur noch den Spiegel lesen, wo man da schwer drüber diskutieren kann. Dass man nämlich einfach Dinge behauptet, die werden dann nachgewiesen, dass sie nicht so sind. Trotzdem bleibt die Behauptung bleibt einfach aktiv. Also Stichwort, die Russen hätten die E-Mails von Hillary Clinton gehackt, was ja nicht der Fall war. Es war kein Hack, es war ein Leak. Ja, da hat sich jemand im eigenen Team darüber beschwert, wie mit Sanders umgegangen wurde. Ja. Können Sie, trotzdem ist das so. Also Herr Schreier, können Sie das mal erklären? Die offizielle Version ist eben die Hacker aus Russland, die neulich auch wieder in Berlin angeblich zugeschlagen haben. Es war aber dann ein 20-Jähriger aus Mittelhessen. Die haben dann den Wahlkampf von Hillary Clinton sabotiert. Wie war es denn wirklich?
Es ist absurdes Theater. Es ist wirklich, es fällt jedem, der halbwegs intelligent ist, schwer, da irgendwas von ernst zu nehmen. Aber es ist natürlich eine Strategie insofern dahinter, meiner Ansicht nach, dass so Schlüsselereignisse wie jetzt die Wahl von Trump oder was war jetzt los beim Fall Skripal, wozu wir auch ein langes Kapitel haben, oder MH17-Absturz, was war da eigentlich, oder Maidan-Morde, wir hatten es vorhin. Solche Schlüsselereignisse werden einfach in der Schwebe gelassen, dass man damit endlos Politik machen kann. Es wird einfach ein Eindruck erweckt, ein Eindruck, man wüsste schon, wer schuld ist. Und mit diesem Eindruck kann man Politik machen und dann hat man natürlich auch kein Interesse daran, solche Dinge wirklich aufzuklären. Man arbeitet damit, dass die Dinge im Ungewissen bleiben. Das ist aus meiner Sicht so eine Strategie jetzt.
Der Server von Hillary Clinton wurde nie vom FBI untersucht. Das hat eine private Firma, CrowdStrike und so, ich habe gerade den Namen nicht, eine private Firma, die den Server von der Clinton dann gecheckt hat, die hat gesagt, es waren russische, also die Polizei, das FBI durften da gar nicht ran. Sprich, man könnte natürlich, bei Hackern ist es immer schwer, die letztendliche Identität aufzuklären. Das ist nicht so ganz einfach. Ja? Aber wenn ich behaupte, Paul Schreier hat meinen Rechner gehackt, ja? Und die Polizei lasse ich aber nicht das überprüfen. Aber es stimmt schon, glaubt's mir. Mhm. Das ist genau die Methode, die Dinge im Wagen zu lassen, die Dinge im Unklaren zu lassen. Und da ich jetzt, wenn wir genug Medienpower haben, New York Times, Washington Post, CNN, bum, 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 und das jeden Tag wieder implementieren, dann wird das selbstverständlich. Mhm. Ich rede auch mit Kollegen, die in meinen Augen eigentlich aufgeklärte, kluge Menschen sind und dann darüber und sagen, ja, aber die Russen haben doch wirklich diese E-Mails gehackt. Ich sage, woher weißt denn du das? Mhm. Weißt du? Nein, aber wenn du es, das ist doch, wir sind doch als Menschen so konstruiert, dass unser Gehirn relativ leicht zu waschen oder zu manipulieren ist.
Durch Wiederholung.
Wenn ihm, wie die Pavlovsche Hund oder das Tier, ja, wenn ich dem 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal irgendetwas präsentiere, dann hat er das intus. Und so kriegen wir das jeden Tag reingehämmert und so haben wir es dann intus. Und wenn du dann mal nachfragst, wie war das denn mit den E-Mails, da gibt es doch noch gar keinen das hat Methode. Dieses 11. September ist ja das beste Beispiel. Ja? Das ist die Begründung für all diesen Antiterrorkrieg und all die Kriege, die jetzt geführt werden. Aber aufgeklärt ist diese Sache bis heute nicht und sie wird es auch nicht. Mhm. Und das ist wirklich der Trick bei der Sache.
Das sehen wir auch schon bei JFK, haben sie auch ein Buch drüber geschrieben. Einfach behaupten, in der Schwebe lassen und jeder, der irgendwie als Kronzeuge in Frage kommt, erschießt sich selbst oder wird durch...
So. Und dann kommen eben die Diffamierungen. Diffamierungsbegriffe dazu, um die Debatte dann wirklich einzunorden und einzuhegen, wird dann eben gesagt, okay, das ist jetzt zwar nicht ganz klar, aber jeder, der was anderes behauptet, der ist irgendwie
nicht
ernst zu nehmen.
Der glaubt ja nicht, was unsere Regierung sagt.
Ja, aber wir müssen uns doch über den Zweck im Klaren werden, was hinter dem Begriff Russiagate eigentlich steckt und was damit verfolgt wird. Verfolgt wird damit, dass um Himmels Willen keine Verständigung der USA mit Russland stattfinden darf. Ja. Indem nämlich alles, was auch nur einen Staatsbesuch bedeuten würde, bereits in die Nähe des Landes- oder Hochverrats gebracht wird.
Genau.
Und das Problem ist, es gab ja tatsächlich eine Einmischung in den Wahlkampf, in den Präsidentschaftswahlkampf der USA. Die Konzerne heißen Gazprom nicht, aber BASF und Daimler-Benz und BMW und Allianz und Telekom. Wenn hier ungläubig geguckt wird, ich will darauf hinweisen, BMW 1,36 Millionen, VW 2,73 Millionen, Daimler-Benz AG 4,54 Millionen.
Wo haben die denn eingezahlt?
Die haben sie einbezahlt bei einer Organisation, die heißt Political Action Committee, die sie dann verteilt, wobei die Zuwendungen gewidmet werden können. Die Schaeffler AG hat nur zu 100% an die Trump-Partei gespendet, die BASF zu 68%, die Deutsche Bank zu 70% an die Trump-Partei.
Warum liest man das nicht in den Mainstream-Themen, Medien? Warum ist das kein Aufmacher bei den Tagesthemen?
Das ist merkwürdig, weil das steht alles auf einer offenen, zugänglichen Website, die heißt auch, hat auch noch den schönen Namen Open Secrets, also offene Geheimnisse, wird herausgegeben von einem Zentrum für Verantwortungspolitik mit Sitz in den USA.
Es wird also auch gar nicht bestritten.
Es wird nicht bestritten, es wird nicht dementiert, es ist nur kein Thema. Und wir erfahren es nicht, wenn ich es hier jetzt zum Beispiel nicht sage oder andere in Alternativmedien schreiben täten. Und das Bemerkenswerte ist, eigentlich müsste ich von Russland ja schon verlangen, dass sie derartige harte Fakten, die unbestreitbar sind, anders als die Mutmaßungen des Sonderermittlers Müller, mal wirklich auf den Tisch packen. Gell?
Interessant ist, wenn alternative Medien oder ich nenne sie einfach Medien, also NATO-unabhängigere Presse, die auch Propaganda machen kann. Also bei RT Deutsch findet sicherlich dahingehend auch eine Art von Propaganda statt, dass man sagt, okay, wir haben eher die russische Sicht, aber das macht die Deutschwelle auch, das macht BBC auch, das macht CNN auch, Fox News macht das eben auch, nur ist das dann kein Thema, weil wir eben die Guten sind. Aber wenn man sich diese Arbeit anschaut und auch anschaut, was sich hier der Kollege überall vom Deutschen Journalistenverband heraus man muss verbieten, dass Russia Today terrestrisch wird. Stimmt eigentlich etwas mit unserer grundsätzlichen Haltung zur Demokratie nicht, dass wir andere Meinungen nicht aushalten können? Also, dass wir so hetzen können, wie wir das tun, hat doch nach meiner Meinung offensichtlich damit zu tun, dass wir den Begriff von Freiheit, wie ihn Voltaire geprägt hat, nämlich ich mag verurteilen, was du sagst, aber ich werde alles mein Leben dafür geben, dass du es sagen kannst, dass wir damit gar nicht konform gehen? Sind wir im Kopf parteiisch hier im Westen?
Also ja, zum großen Teil. Es wäre natürlich das eine, wenn das jetzt ein Lobbyverband äußern würde, jetzt irgendwie der Atlantic Council oder irgendeine transatlantische Gruppe, wenn die sagen, RT darf hier keine Lizenz bekommen. Okay, erwartet man ja. Aber dass jetzt ein Journalistenverband so eine Forderung aufstellt, da kann der sich eigentlich auflösen, ist meine Meinung. Ja. Also es ist gegen jeden Standard eigentlich.
Ja. Noam Chomsky hat doch das schöne Buch geschrieben, Manufacturing Consent.
Ja.
Also wie wird Konsens produziert? Und der wird eben produziert, indem ich natürlich, das muss ich ja sozusagen, Meinungsfreiheit wird zugelassen. Ja, ja, wir sind ja eine freie Gesellschaft und Pluralismus und so. Aber der Kanal oder der Korridor, in dem diese Meinungen geäußert werden dürfen, der wird immer enger gemacht.
Also ja? Ein kleiner Nationalpark und da drin kannst du alles das machen, was wir zulassen.
So, was wir zulassen, ja. Deshalb sind ja unsere Talkshows im Fernsehen immer nach dem Motto, drei Stühle, einer Meinung. Ja? Also natürlich ist da einer von der SPD und einer von der CDU und dann noch ein dritter, aber der Korridor, in dem diskutiert wird, der ist sehr, sehr schmal und der wird irgendwie immer schmaler. Und wenn ein Journalistenverbandsvorsitzender, also der sich meines Erachtens damit völlig unmöglich macht, ja, sowas fordert, dann ist das ja auch wieder nur ein Zeichen dafür, dass wir, dass es immer schlimmer wird. Ja, natürlich, wenn ich RT einschalte, weiß ich, das ist die russische Sicht. Ja, wunderbar. Das weiß ich aber doch vorher. Ich weiß doch
steht
auch,
sogar
wenn,
drauf,
ich,
RT.
Wenn ich CNN die machen ja doch auch wunderbar, die sind ja witzig, die Russen. Kreml-Dauerwerbesendung steht jetzt oben. Ja. also, ja, ich weiß da, okay, hier wird mir eine russische Perspektive geliefert. Wenn ich CNN einschalte, weiß ich, hier ist die amerikanische Perspektive. Wenn mich Leute gefragt haben, auch nach den 11. September Büchern, sagen, Herr Brückers, was soll ich denn machen? Dann habe ich immer gesagt, guck dir an, was die Russen sagen, guck dir an, was die Amerikaner sagen, und dann musst du dir dein eigenes Bild machen. Du findest hier niemanden mehr in unserem Medienspektrum, der dir genau das sagt, was richtig ist. Du musst dich von verschiedenen Ecken informieren. Und wenn der Meinungskorridor, wie eben gerade gesagt, immer enger wird, dann ist es deswegen fatal, weil jeder, der eine etwas abweichende Meinung hat, dann als Verschwörungsspinner, als Putin-Versteher oder Anti-Amerikaner, Antisemit, schlag mich tot.
Rechtsoffen.
Weg, da wird nicht drüber geredet. Mhm. Es gab, glaube ich, im deutschen Fernsehen seit 10 Jahren keine Sendung darüber, wie denn vielleicht eine Reform der NATO aussehen könnte. Also ganz vorsichtig, eine Reform. Wir wollen abschaffen. Könnte ja auch ein Teil, könnte ja eine mögliche Reform sein. Ja, also solche Themen, die werden einfach nicht diskutiert. Mhm. Und wer diese Themen vertritt, der wird nicht eingeladen in die Runden. Ja?
Ich würde gerne noch was anmerken, weil du hast gesagt, die üblichen Talkshows, 3 Stühle, eine Meinung, klar. Ja. Jetzt könnte man sagen, okay, haben wir hier ja irgendwie auch 3 Stühle, eine Meinung, nur. Das ist ja wirklich der Punkt. Es ist ein Problem, wenn jetzt ich spekuliere jetzt mal, wenn jetzt Ken Jebsen etablierte Journalisten einlädt, dann sagen die bestimmt, Ken Jebsen komme ich auf keinen Fall. Mhm. Und da haben wir ein großes Problem, weil wir brauchen ja Foren, wo wirklich verschiedene Leute aufeinandertreffen, verschiedene Ansichten aufeinandertreffen. Und das wird eben leider von Seiten des Mainstreams zum großen Teil unmöglich gemacht. Die setzen sich diesen Foren nicht aus, wenn sie dort eigentlich, ich habe das ja selber auch erlebt, etablierte Journalisten angefasst, so eine Podiumsdiskussion und so weiter, kriegt man nur Absagen. So geht es natürlich nicht. Und in den etablierten Reihen kommt man, ich war einmal in Phoenix, du warst mal bei Dreisat irgendwie wegen unserem Buch. Das sind natürlich kleine Inselchen, wo man mal kurz zugelassen wird, wenn man ganz viel Glück hat. Ich glaube, das ist ein ganz großer, ganz wichtiger Wunderpunkt, dass wir wirklich, wenn es irgendwie vorangehen soll, wenn wir eine vernünftige, ernsthafte politische Debatte haben wollen, brauchen wir Vielfalt in den Sendungen. Und da müssen auch die Leute von den Etablierten bereit sein, dahin zu gehen und mit uns oder wem auch immer zu diskutieren, weil sonst sind alle in ihren Nischen und da passiert überhaupt nichts.
Aber Herr Schreier, was Sie hier ansprechen, das kann doch keine Bitte sein, das muss doch eine Forderung sein, weil dafür kassieren Sie ja schließlich diese Gebühr, früher GEZ. Ja, genau. Ich meine, ich erinnere mich noch daran, wenn da mal jemand eingeladen wird, wie Michael Lüders zum Beispiel, wer den Wind sieht oder so, ja, und dann wird er ja auch quasi auseinandergenommen, ja, oder Krone Schmalz wird dann auseinandergenommen. Also das trifft aber auch Leute, die in der Politik sind. Wenn die eine Meinung haben, dann weiß man genau, die haben sich vorher getroffen, um diejenige Person schlecht aussehen zu lassen. Wie lange funktioniert das noch?
Das funktioniert ja schon nicht mehr.
Ja. Aber wir sehen keine Demonstration auf der Straße, das will ich sagen. Ja, also die Menschen sprechen an den Stammtischen darüber, sagen, ja, dann kann man nicht mehr über den Weg trauen, gucken aber trotzdem noch die Tagesschau, glauben das nicht mehr alles, viele glauben es doch noch oder sind bereits dement, wenn sie das Gerät läuft dauerhaft. Aber ich sehe ja nicht, dass ich irgendetwas auf der Straße täte. Womit hat das zu tun?
Ja, die Leute sind gelähmt. Es werden ihnen ja auch keine Optionen präsentiert, dass jetzt irgendwie große Politiker sich hinstellen und sagen, da können wir alle gemeinsam hin, eine einfache Parole, die man wirklich versteht, eine einfache Parole muss ja keine dumme Parole sein. Es wird einfach relativ wenig angeboten an der Stelle, wo Leute begeistert werden und aufgerufen werden. Da ist einfach eine ganz große Leerstelle und es gibt eine große Lähmung, dass viele Menschen das Gefühl haben, es bringt doch alles sowieso nichts. Das große Geld macht sowieso, was es will. Was kann ich denn schon ändern? Das ist natürlich kontraproduktiv. Das bringt natürlich nichts. Wenn man sich selber lähmt, passiert gar nichts. Also es fehlt im politischen Spektrum wirklich, es fehlen Leute. Gut, Sarah Wagenknecht versucht es mit der Aufstehenbewegung. Muss man sehen, was da jetzt draus wird. Aber das ist es ja im Grunde auch schon. Viel mehr sehe ich nicht. Viele kleine Initiativen gibt es, die sich bemühen. Auch die Aufstehen-Initiative, was ich interessant finde, hat ja in verschiedenen Städten Treffen, die sich versuchen, was auf die Beine zu stellen. Vielen Orten.
Graswurzelbewegung.
Darf man auch nicht unterschätzen. Da passiert schon einiges im Moment. Aber im Moment dominiert halt doch noch eine große Lähmung tatsächlich.
Und man muss sagen, wenn Frau Wagenknecht und die Aufstehenbewegung einen solchen Vorstoß macht, müssen sich aus der eigenen Partei, das finde ich interessant, aus der eigenen Partei sofort hören, man könne jetzt eigentlich auch nicht mehr genau wissen, ob es Sarah Wagenknecht von den Linken ist oder ob sie nicht eigentlich bei der AfD einsteigen möchte. Also das ist auch eine Form der Diffamierung. Ich möchte an dieser Stelle auf etwas kommen, wo ich eben denke, es ist absurd. Also die klassischen Medien, die Gatekeeper, liefern die eine Steilvorlage nach der anderen, bei dem man sie ertappt, dass da nichts stimmt. Zum Beispiel Stichwort Relotius. Ja? Wir sprechen heute ja schon von Relotius-Medien, dass eben ein Klaas Relotius ja, von CNN und Journalist des Jahres gekürt, aber der jede Menge Preise bekommen hat und der immer wieder auch blattmachend war beim Spiegel, der ja auch für Cicero geschrieben hat und die FAZ und die NZZ. Also nicht nur für einen. Man verkauft uns ja, dass das die Spitze, dass das eben ein einsamer Streiter gewesen sei. Ich sage, das ist die Spitze des Eisberges. Wir sehen einen Minusrekord am Kiosk. Also Stern, Fokus und Spiegel liegen wie Blei in den Regalen. Was sagen Sie als Vertreter des Freidenkerverbandes? Führt das bei den Leuten mittelfristig zu etwas und wir müssen ein bisschen Geduld haben?
Also ich plädiere natürlich für Geduld. Wofür sonst? Wir haben, wenn man die Spiegeltitel seit dem Jahr 2000 betrachtet, wenn dort jeweils Russland auf der Titelseite war, dann sehen wir eine exquisite Sympathiewerbung für Putin. Immer mit einem verschlagenen oder bedrohlichen Gesichtsausdruck. 2000 wurde noch gefragt, wer ist Putin? Und im Untertitel stand die Koalition von KGB und Kapital. Ein paar Jahre später wusste man es schon besser, Putin, der gefährliche Nachbar. Oder 2014 sitzt er in irgendeinem Fantasieflugzeug, Putin greift an und ähnliche Dinge. Solchen Medien mit solchen Aufmachern gönnt man doch von Herzen, dass sie möglichst maximal noch die Redaktion als Leserschaft hat. Mhm. Eine andere Frage, der Propagandasender Russlands, nein, Deutschlands, er heißt ja Deutsche Welle, und der kommt mit einem vergleichbar schönen Beispiel wie der Deutsche Journalistenverband, der da RT platt machen möchte. Die Deutsche Welle hat unlängst, als die russische Anti-Doping-Agentur wieder in die Internationale aufgenommen wurde, kommentiert, das ist ja genauso, als hätten die Alliierten 1945 nach dem Sieg über Hitler-Deutschland mit einer Appeasement-Politik gegenüber den Nazis begonnen. Das muss man sich mal vorstellen. Die Ebene Sport einerseits und die Frage dieser Kriegsverbrechen, den deutschen Faschisten, auf eine Ebene zu stellen. Und noch auf eine Ebene zu stellen, Hitler, Deutschland und Russland heute. Das sind die volksverhetzenden Dinge, die in einem Regierungspropagandasender von Steuergeld bezahlt heute ausgesprochen werden. Und insofern komme ich eigentlich noch mal auf die Putin-Versteher zurück. Dass es soweit ist, dass man bereits das Wort Verstehen und Verständnis und Verständigung zu einem Schimpfwort macht, lässt tief blicken über die Frage, ob diejenigen, die das tun, auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Das tun sie nämlich nicht, weil die Völkerverständigung steht im Grundgesetz. Und wer das zu einem Schimpfwort erklärt, das muss man jetzt nicht weiter ausführen, wohin das führt und was es bedeutet. Und diese gesamten Medienmachenschaften, die über, ich hoffe, wir kommen noch zu dem Giftgas-Anschlag in London mit dem berühmten Wirkstoff Kasatschok, heißt er doch? Nein, nie gehört. Ja, Novichok hat in Russland auch noch niemand gehört im Hinblick auf dieses Giftgas. Ja. Weil sie hatten ja kein Programm, um dieses unter diesem Namen herauszugeben. Dafür haben alle NATO-Mitglieder inzwischen Kenntnis über die Produktion dieses nach 1990 in alle Welt gestreuten Rezepts. Und insofern wird es das naheliegendste Giftgaslabor ganz unweit des Einsatzortes wohl gewesen sein. Zumindest hatten sie es am nächsten. Ich will sagen, das Problem besteht darin, selbst bei dieser Giftgasgeschichte hat die Hetze in Deutschland bei den Mehrheiten nicht verfangen, aber Sie glauben es nicht, sie reden an den Stammtischen oder im Netz korrekt, aber es lähmt doch in der Weise, als dass die Frage, auf die Straße zu gehen, davon abhält. Mhm. Die Befürwortung des Angriffs auf Jugoslawien 1999, das hatte auch nicht viel Unterstützer, aber auf die Straße trauen, wo man doch nicht wissen konnte, ob der Milosevic nicht vielleicht doch ein Böser ist.
Ja, ein Wiedergänger Hitlers.
Das, ja, genauso wie dann die folgenden angegriffenen und ermordeten Staatschefs, inklusive
Gaddafi, Hussein, alles Wiedergänger Hitlers.
Alles Wiedergänger Hitlers und die Ausgeburt von Humanität, die Hillary Clinton, die ja leider gegen den Trump verloren hat, die dann noch mit dem Satz triumphiert, nachdem der Gaddafi bestialisch gemeuchelt wurde: Wir kamen, wir sahen, er starb. Ja. Das ist dieser Ausbund von Humanität, die wir so dringend an der Spitze der USA hätten sehen wollen, wenn man der Mehrheit hier glauben darf. Aber ich will trotzdem darauf hinweisen, um in Aktivität auszubrechen, ich meine, dass sich die Ablehnung eines Hochrüstungskurses, wie wir ihn ja jetzt auch erleben, dann in Demonstrationen Bahn brechen würde. Davon sind durch derartige Dinge, man glaubt sie nicht, aber die Einschüchterung funktioniert noch. Und diesen Sprung muss man überwinden, den Kreislauf muss man durchbrechen, um zu etwas zu kommen, wie es die Gelbwesten in Frankreich aktuell vorführen.
Und wir brauchen wieder eine starke Friedensbewegung. Ich möchte zum Ende der Sendung auf Novichok kommen und die erste Frage an Sie diesbezüglich, Herr Bröckers, weil Sie auch darüber geschrieben haben. Können Sie mir Folgendes erklären? Dieser angebliche Giftgasanschlag mit diesem wahnsinnig tödlichen Gift Novichok, wo es aber keine Toten gab, das muss man dazu sagen, hat ja dazu geführt, dass 100 russische Diplomaten Europa verlassen mussten, nachdem es vorher noch eine kleine PowerPoint-Präsentation gab, was es an ungeklärten Fällen gab. Und die waren die Russen, deswegen waren sie das jetzt auch. Das hat aber dazu geführt, während ein zugegebener Mord an dem Journalisten Khashoggi zu keinen Konsequenzen geführt hat, außer dass jetzt 2 Monate lang keine Panzer nach Riad geliefert werden. Können Sie mir das erstmal erklären?
Erklären kann ich es nicht, aber das ist einfach Fakt, ja, dass dieser zersägte Khashoggi da 2, 3 Tage oder 2 Wochen vielleicht ein bisschen internationale Aufregung macht. Und wie gesagt, 2 Wochen liefern wir nichts nach Saudi-Arabien, aber jetzt gehen die Geschäfte schon wieder fröhlich weiter. Und was das Novichok und diesen Skripal-Fall angeht, also das, was wir eben schon mal hatten, dass es Methode ist, Dinge im Wagen zu lassen. Wenn ich die Medienpower habe und kann sie immer wieder wiederholen und kriege ich sie in die Gehirne rein. Diese PowerPoint-Präsentation, mit dem dann der britische Außenminister, damals noch Johnson, und seine Leute bei den EU-Regierungen rumgezogen sind und die vorgeführt haben. Da schreiben wir im Buch drüber, das ist ein wunderbares Lehrmaterial für Medienprofessoren oder Leute, die an den Universitäten Journalismus lernen, zu zeigen, dass es überhaupt keinen Beweis braucht, dass man nur Behauptungen aufstellen kann. Und wenn man die richtig schön hintereinander kombiniert, dass das vollkommen ausreicht, um die größte diplomatische Krise, also wir hatten schon lange nicht mehr sowas, dass 100 Diplomaten irgendwie aus den Ländern aus, um sowas zu provozieren. Und wenn man dann anfängt zu recherchieren, was nicht so schwer ist, sondern dass man einfach mal jenseits von den Großmedien sich schlau macht, wo kommt denn dieses Giftgas her und wie ist denn eigentlich der genaue Ablauf, den das Scotland Yard und die britischen Behörden da erzählen. Dann stellt man, übrigens ein Fehler, es sind schon Wesen ums Leben gekommen, nämlich der Hamster und der Kater von Skripal, weil die hatten dann 4 Wochen das Haus versiegelt und die armen Viecher sind verhungert. Also das sind Opfer.
War das vielleicht das tatsächliche Anschlagsziel von Putin?
Wahrscheinlich. Also, dass da Gift an die Türklinke geschmiert werden soll. Das sind alles so vollkommen räuberpistolenartige, groteske Sachen. Aber, und das macht einen so verrückt, obwohl es so offensichtlich nicht stimmen kann. Wenn ich genug Medienmacht hinter mir habe, dann kann ich auch solche völlig grotesken Geschichten in die Gehirne des Publikums bringen und dafür sorgen, dass in ganz Europa Diplomaten ausgewiesen werden und die Sanktionen verschärft und. Mhm. Und die beiden Skripals, also dieser MI6, früher Russenagent, und seine Tochter, sind ja auch bis heute verschwunden. Die haben, spricht auch für unsere These, die Dinge müssen im Wagen bleiben. Wenn die jetzt morgen kämen und hier zum Interview und man könnte fragen, ja, wie war das denn mit dem Gift und so weiter und so weiter, dann würde sich das in einer Richtung klären. Vielleicht waren es ja wirklich die Russen. Mhm. Maybe. Also dann hat Putin die zwei größten Trottel von der letzten Bank, diese beiden Typen, danach geschickt mit einem Gift, was angeblich sehr, sehr gefährlich ist, aber die hatten keine Schutzanzüge, Handschuhe oder irgendwas. Also mag sein, dass das die Russen waren, aber zu 99,5% wäre meine Wette oder mein Tipp, war es der britische Geheimdienst, der damit etwas inszeniert hat.
Eine Stimmung zu schaffen. Ich möchte auf zwei Zahlen kommen, geht an Sie die Frage, Herr Schreier. Die beiden Agenten, die man auf einer Videoüberwachungskamera sehen kann, die unter falscher Identität eingereist sind, haben das Land um 11.48 Uhr, also Salisbury, betreten, um, wie man, das gibt es zwar keine Bilder von, um dann aber wohl Gift an die Klinke zu schmieren. Allerdings haben die Skripals das Haus bereits um 9.15 Uhr verlassen, sodass es ein bisschen schlechtes Timing ist.
Ja.
Und da fällt mir Daniele Ganser ein. Erst das Ereignis, dann die Meldung. Das ist ja so ein bisschen so ähnlich. Ja. Warum spielt das keine Rolle, wenn ich sage, Entschuldigung, die sind praktisch ein paar Stunden zu spät gekommen?
Ja, das spielt keine Rolle. Und beim 11. September, womit wir uns ja auch intensiv beschäftigt haben, da gibt es ja hunderte solcher Geschichten. Das spielt aus meiner Sicht auch deshalb keine Rolle, weil man wirklich beobachten kann, bei vielen Kollegen in den Leitmedien eine absolute Autoritätshörigkeit. Wenn eine Meldung von einer Behörde kommt, dann wird das als Wahrheit genommen. Und wenn das Auswärtige Amt sagt, die Bundesregierung ist der Meinung, das ist jetzt bewiesen, dann sagt der Journalist bei der ARD in der Regel, gut, dann wird das wohl so sein.
Mhm. Wurde in der Bundespressekonferenz so nochmal wiederholt.
Das gesagt, und dann kommt es aus dem Ticker von dpa und AP und AFP, die melden alle dasselbe.
Ja.
Ja, und dann sagt der Journalist, ja, das ist es. Also es wird
und dann gibt es diese neue Arbeitsteilung, dass eben wirklich, dass nicht mehr staatliche Ermittler bestimmte Dinge ermitteln, nicht mehr jetzt beim Fall Skripal, Scotland Yard, britische Polizei, Geheimdienste, sondern da gibt es dann eben andere Akteure, Bellingcat, dieses Rechercheportal, die übernehmen dann. Bellingcat hat wiederum enge Verbindungen zu transatlantischen Kreisen, kriegt auch Geld von solchen Leuten, die da im Hintergrund stehen, ist alles relativ offen inzwischen. Wir haben es auch im Buch benannt, wie die Fakten sind. Okay, die präsentieren dann was. Das machen sich dann, das übernimmt die Presse dann auch, weil das gedeckt wird von Regierungen. Aber es ist keine offizielle Erkenntnis. Es ist kein amtliches Ermittlungsergebnis. Wird aber so behandelt, das ist ein Trick.
Herr Schreier, wenn Sie heute in Ihrem Bekanntenkreis einen Otto Normalbürger, jetzt nicht in der Branche tätig ist, fragen, was ist denn eigentlich Stand der Dinge in Salisbury? Was wird er Ihnen unter hoher Wahrscheinlichkeit sagen? Wer war das?
Da waren doch diese beiden Russen im Fernsehen. Das haben wir doch alle gesehen. Die sind doch dahin gereist. Das ist doch bewiesen. Also das ist, denke ich mal, die Message, die hängen geblieben ist. Ja. Und die kleinen Widersprüche, die aber sehr entscheidende Widersprüche sind, die sind, werden halt nicht, kommen nicht in die Schlagzeilen.
So, und wenn sich rausstellen sollte, weil eben solche Leute wie Bellingcat oder wir haben hier Korrektiv, die haben auch nachgewiesen, dass die MH17 von Russen abgeschossen worden ist. Ja, es sind auch private
Stiftungen, die dahinter stehen.
Ermittler sozusagen. Was Bellingcat da behauptet zu diesen beiden Typen, dass sie eigentlich Geheimdienstleute waren. Wenn sich jetzt rausstellen würde, nächstes Jahr oder nächste Woche. Nein, das war falsch. Die waren es nicht. Die britische Regierung hat keinen Fehler gemacht. Sie könnte dann sagen, ja, das waren wir ja gar nicht. Wir haben ja nie behauptet, dass
das war ja Bellingcat.
Ne? So, also das ist der Trick, das ist die Methode. Ich lasse die Dinge im Wagen.
Eine organisierte Verantwortungslosigkeit, dass niemand wirklich verantwortlich ist für solche Behauptungen am Ende.
Aber das trifft auch die, wenn man sich auch anschaut, wie im Westen inzwischen regiert wird, das sind ja gesichtslose Bürokratien. Das ist eben die NATO, das ist irgendeine Organisation in Brüssel, das ist ein NATO-Rat, das ist die Weltbank. Das sind eben auch nur Taten, aber keine Täter. Da gibt es eine Bankenkrise, aber keine Bank und keinen Banker. Das wird durch den Fuß gehalten. Ich möchte zurück zum Titel der Sendung. Hetzen ist gut fürs Geschäft. Wer macht denn eigentlich das Geschäft? Gibt es eine Industrie, die von dieser Wagenhetze besonders profitiert?
Ja, zweifelsohne gibt es da Interessenten. Ich will darauf hinweisen, ganz so schlimm ist es mit der Bundesregierung nicht. Dort hat niemand gesagt, es sei bewiesen. Es wurde dort, man höre die feinen Unterschiede, es gibt keine andere plausible Erklärung.
Ja, genau.
Ja. Und da übernimmt man natürlich dann tatsächlich Bellingcat, die ja nach dem Motto Verfahren Mafia ermittelt in eigener Sache. Ne? Ja. Das Problem mit den Profiteuren, das ist natürlich zweifelsohne der sogenannte militärisch-industrielle Komplex, das heißt die Waffenproduzenten und Lieferanten. Das hat man in den USA im Fall Khashoggi ja daran gesehen, dass die Pietät dort von äußerst kurzer Dauer war über den Ermordeten und es mit der weiteren Belieferung der Mordwaffen gegen die jemenitische Bevölkerung sofort weiterging. In Deutschland machen die entsprechenden Konzerne auch schon Druck auf die Bundesregierung.
Und drohen mit einer Schadensersatzklage.
Und fordern Schadenersatz, sofern nicht sofort aber wieder losgeschossen werden kann. Ich meine, die Exporte weitergehen. Wir haben die Situation, die USA sind von 2017 auf 2019 von 605 Milliarden US-Dollar jetzt auf über 700 Milliarden US-Dollar gelandet. Die NATO ist von 900 Milliarden insgesamt auf jetzt über 1 Billion gekommen. Nur Russland hat sich leider etwas quergelegt und ist von 66 Milliarden auf 55 Milliarden zurückgegangen.
Ist das ein Trick?
Das muss wieder ein ganz verschlagener Putin-Trick gewesen sein. Ich höre als Gegenargument, ja, die müssen auch nicht so viel Geld für ihre Waffen ausgeben, weil die stellen sie ja selber her. Da gehen ja gar keine privaten Profite davon ab. Ja, das ist natürlich insofern ein Geheimnis. Wer ist an Krieg interessiert? Russland nicht, weil sie müssen alles aus eigener Tasche bezahlen. Mhm. Es verdient dort niemand daran. Das ist im Westen leider ganz anders. Mhm. Und deshalb ist es auch in Deutschland ganz anders. Da sind wir nämlich von 38, jetzt auf 43, in diesen 2 Jahren gekommen und sollen nach NATO-Kriterien bis 2024 will die Regierung ja nur 1,5% des Bruttoinlandsprodukts in die Rüstung stecken. Das wären dann nur knapp 50 Milliarden Dollar. Nee, die haben wir jetzt schon. Die haben wir jetzt schon. Zumindest wenn wir das 2%-Ziel erreichen würden, wären wir in der Dollargrößenordnung von über 90 Milliarden. Also entschieden mehr, fast schon doppelt so viel, als Russland heute für Rüstung ausgibt. Mhm.
Was Sie hier andeuten, zeigt natürlich auch, dass Deutschland, das wird immer gerne vergessen, natürlich auch erkennt, dass die Vereinigten Staaten immer unzuverlässiger werden, immer häufiger ihr eigenes Spiel spielen. Und da sehe ich oft, dass da ein neuer Nationalismus dadurch auch im deutschsprachigen Raum da ist, den wir ja, sage ich mal, von der klassischen Wirtschaft in Europa bereits sehen, was wir mit den Griechen treiben, dass man hier eben auch versucht, eigene Freunde zu sichern. Hetzen ist gut fürs Geschäft, also die Rüstungsindustrie, das ist vollkommen klar, aber die Presse profitiert ja nicht davon.
Na, in den USA ja, ist es ja auch schon ein offenes Geheimnis, dass sozusagen die Auflagen von New York Times und so weiter sich sehr stabilisiert haben und die Quote von CNN stark nach oben gegangen ist, seit diese Trump-Geschichte immer wieder in gleicher Art thematisiert wird. Also da profitiert die Presse tatsächlich von dieser Skandalisierung. Aber ich denke, das ist nur ein kurzfristiger Erfolg, denn die Glaubwürdigkeit geht ja dabei völlig flöten. Also und auf lange Sicht schießt man sich damit ins Knie.
Herr Bröckers, das Schlusswort soll Ihnen gehören. Hetzen ist gut fürs Geschäft. Wie können wir diese Sendung sehen, die wir die klassischen Medien immer noch zu uns nehmen, um auch zu gucken, wo da die Unterschiede sind? Das sollte man ja auch tun. Wir raten dazu, auch alles immer noch anzugucken, aber immer zu wissen, dass da jemand mit einem Interesse zusammen spricht. Wie können wir das dahingehend durchbrechen, dass Menschen sich aufmachen und sagen, ich lasse mir das von der Regierung nicht mehr gefallen?
Ja, es bleibt nur die Möglichkeit für den jetzt Konsumenten, Zeitungsleser, Fernsehzuschauer und Zuschauerin, es bleibt nur die Möglichkeit, sich aus möglichst konträren vielen Quellen zu informieren. Wenn du nur KenFM guckst, ja, das sagst du ja auch immer. Leute, hier ist unser Programm, guckt es euch an, aber guckt euch auch die anderen an. Und guckt euch russische RT an. Ich habe gerade bei einer Konferenz mit Journalisten gesprochen, die sich in Russland gut auskennen. Wir hören ja immer, oh, der Putin kontrolliert die Medien. Was die Leute mir erzählen, ich spreche kein Russisch, deshalb kann ich nicht das selbst überprüfen. Aber was mir die Kollegen, die vertrauenswürdig sind, also mir schienen, vertrauenswürdig schienen, was die erzählt haben, dass das, was wir eben hier drei Stühle, eine Meinung genannt haben, also dieser Korridor, der Enge der Meinung, dass der in Russland sehr viel breiter ist, dass in den Talkshows Hardcore-Kommunisten hier sitzen und Hardcore-Nazis da und die anderen Liberalen und was es sonst noch gibt in der Mitte und da wird richtig diskutiert. Sowas findet doch hier überhaupt nicht statt. Nee. Ja, man kann den Menschen nur sagen, informiert euch so breit und so umfassend wie möglich. Guckt euch alternative Quellen an, glaubt überhaupt nichts, macht euch euer eigenes Bild. Erst wenn ihr verschiedene Kanäle gehört habt. Und vor allen Dingen, lasst euch keine Angst machen. Ihr müsst keine Angst haben. Ihr müsst keine Angst vom Russen haben. Ihr müsst keine Angst vom Moslem haben oder vom Juden oder vor all dem.
Chinesen.
Was?
Chinesen.
Chinesen, was immer als Angstfigur aufgebaut wird. Hört auf, euch Angst machen zu lassen. Das ist ein Trick, das ist eine Methode, euch dumm zu halten, euch ängstlich zu halten und euch auch vom freien Denken und von selbstständigem Handeln und letztlich auch davon abzuhalten, auf die Straße zu gehen für wirklich mehr Demokratie und vor allen Dingen für Frieden. Wir laufen jetzt wieder in eine Hochrüstungsphase hinein. Amerika hat diesen Mittelstreckenvertrag gekündigt, wird jetzt weiter Milliarden, Milliarden, Milliarden. Dann, wenn wir hier in Deutschland eine Diskussion kriegen, ja, müssen wir jetzt hier wieder, ich erinnere mich noch an die alte SS-20-Debatte und müssen wir hier Pershing oder wie hieß das Ding, aufstellen. Sowas wird jetzt wiederkommen in den nächsten ein, zwei Jahren, kann man sich sicher sein. Und da sich auf die Hinterbeine zu stellen und sagen, Leute, hört doch auf mit diesem Wahnsinn. Wenn es einen Krieg gibt zwischen Amerika und Russland, der findet nicht in Texas statt und auch nicht in Sibirien. Der findet hier statt. Und danach ist hier verbrannte Erde. Nicht in Amerika und auch nicht in Russland. Also in unserem ureigenen Interesse, nicht nur Deutschland, sondern der mitteleuropäischen Länder, müssen wir dagegen opponieren mit allen Möglichkeiten, die da sind, dass diese Kriegstreiberei weitergeht. Mhm. Und dass die Leute dafür wieder auf die Straße müssen, glaube ich, ist unumgänglich. Ich habe gerade alte Artikel noch mal gelesen, dass wir hier tatsächlich in Bonn eine Demo hatten mit 400.000 Leuten gegen die Stationierung von Pershing 2. Das ist jetzt, wann war das? Mitte der 80er. Ja. Ja. Das ist eine Weile her, aber es ist nicht so, dass der deutsche Michel einfach nur resignativ und mit seinem Schlafmützchen zu Hause sitzt. Der kann auch anders, wenn er will. Und wir müssen die Leute dazu bringen, dass sie wirklich auch
wieder wollen.
Und wie gesagt, informieren, so breit es geht und sich nicht Angst machen lassen vor irgendwelchen Feinden, die da sind. Mhm. Es will uns erstmal niemand was Böses. Davon gehe ich aus. Und wenn wirklich einer mir böse will, ja, dann muss ich mich natürlich wehren. Aber ich lasse mir doch nicht einreden, dass der und der und der und der mein Feind ist. Also das muss aufhören. Und dann haben die Menschen auch keine Angst mehr, auf die Straße zu gehen, denke ich, ja, wenn sie sich nicht mehr einschüchtern lassen.
Herr Böckers, vielen Dank für dieses Schlusswort. Hetzen ist gutes Geschäft, war das Thema der heutigen Sendung. Ich glaube, was wir rüberbringen konnten, ist, dass bevor die klassische Aufrüstung stattfindet, medial eben aufgerüstet wird, alles wird in der Schwebe gehalten. Aber ein Krieg, der dann stattfindet, der wird bestimmt nicht in der Schwebe gehalten. Und das, was man uns als sogenannte nukleare Teilhabe verkauft, bedeutet nichts anderes, dass wir am Selbstmord, dass wir das Score auch noch dafür geben müssen. So bescheuert muss man sein. Ich möchte mich bei Ihnen allen bedanken, dass Sie auch so offen miteinander diskutiert haben. Klaus Hartmann vom Freidenkerverband, das ist Ihr Applaus. Vielen Dank, Herr Hartmann, für Ihre hessischen Worte. Und auch ein schönes Dankeschön an Sie, Herr Schreier. Ich möchte auch auf Ihr anderes Buch nochmal hinweisen. Wer hat Angst vor den Eliten? Unbedingt angucken, auch das Interview dazu. Sie sind wirklich ein mutiger Journalist und Sie rufen ja auch immer dazu auf, nicht die Gegenseite, sondern die anderen Kollegen, vielleicht mal in den Kontakt mit denen zu kommen, die eine andere Sichtweise sich erlauben können, weil sie ökonomisch nicht erpressbar sind. Das wäre auch nochmal ein eigenes Thema. Herr Schreier, vielen Dank fürs Kommen.
Danke.
Und auch an Sie danke, Matthias Bröckers, für dieses offene Wort. Sie beschäftigen sich ja nicht nur immer mit den Bad News, ne? Sondern Sie haben ja, glaube ich, gerade ein aktuelles Buch in der Pipeline über Goethe und Goethes Farbenlehre. Ja, und das Buch kommt ja auch. Ich bedanke mich ganz herzlich auch dafür, dass Sie nicht so viel gefuchtelt haben. Das freut unsere Kameraleute sehr. Und wir sehen uns natürlich bei Ihrem nächsten Buch dazu. Und vielen Dank, dass Sie auch so offen diskutiert haben. Und Sie alle haben ja Werbung für den Frieden gemacht. Und das ist das Wichtigste, die wichtigste Botschaft dieser Sendung. Ja, vielen Dank fürs Kommen. Okay. Das war eine weitere Ausgabe von Zur Sache. Hetzen ist gut fürs Geschäft, ist natürlich ironisch gemeint. Ich kann nur alle appellieren, sich selber schlau zu machen, Bücher wie diese hier zu lesen. Und wenn einen jemand auffordert, man möge doch bitte in den Krieg ziehen für die gute Sache, da einfach abzuwinken und vor allem seinen Kindern zu sagen, Krieg ist überhaupt keine gute Sache. Ich denke, das haben wir aus der deutschen Geschichte gelernt. Nein sagen an der richtigen Stelle und nicht mitmarschieren. Mein Name ist Ken Gebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch. Vielen Dank.